Menschen hinter Puppen.
Ja, seid ihr soweit?
Mhm. Okay. Auf jeden Fall.
Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Und willkommen auch zu einer richtigen Hände hoch Premiere. Denn Leute, wir sind live, nicht nur vor den Mikros, sondern tatsächlich auch vor Publikum. Hallo Halle. Wo sind wir denn eigentlich genau, Paul?
Wir sind also wieder in Sachsen-Anhalt und sprechen heute über das Puppentheater Halle mit Menschen, die es prägen.
Um uns herum haben wir drei wunderbare Gäste versammelt, mit denen man jeweils eigentlich einzeln auch eine ganze Podcast-Folge füllen könnte. Herzlich willkommen Anja Michaelis, Regisseurin und Theaterleiterin. Dann Christoph Werner, Regisseur, Autor und langjähriger Theaterleiter des Puppentheaters Halle. Und Claudia Luise Bose, Puppenspielerin, Ensemblemitglied und Hausregisseurin.
Herzlichen Dank an euch drei, dass ihr bei uns zu Gast seid. Und herzlichen Dank tatsächlich auch, dass wir selbst zu Gast sein dürfen in der Germanistik und den Sprechwissenschaften an der Universität Halle. Die langjährige Partnerschaft des Puppentheaters Halle mit diesen beiden Studiengängen macht es möglich, dass deren Studierende heute unser allererstes Live-Publikum unserer allerersten Live-Aufzeichnung sind. Herzlich willkommen bei Hände hoch!
Hallo! So, liebe Leute, wir sitzen hier ja alle nicht zufällig beieinander. Ganz im Gegenteil, wir sind heute zusammengekommen, um uns einem sehr besonderen theatralen Geburtstagskind zu widmen. Denn das Puppentheater Halle wird 70 Jahre alt und feiert dies mit einem mehrtägigen, mehrspartigen, vierteiligen großen Open-Air-Spektakel. Und irgendwie haben hier alle in diesem Raum damit zu tun. Anja Michaelis, du hast als Regisseurin und künstlerische Leiterin Häuser wie das Theater UN in Berlin, das TJG in Dresden und das Agora Theater in Belgien durch deine interdisziplinäre Herangehensweise an Theater geprägt. Wie spielt denn eigentlich dein künstlerischer Background in die Festivalproduktion, die wir gestern Abend erleben durften?
Also der Ansatz ist, mit Puppen und Musik einen großen Platz zu bespielen, der drei Bühnen beheimatet. Und wir wollten ein Sommertheater machen, das dem Swiftschen Roman dient und das trotzdem im Heute verankert ist. So, wie spielt mein Background da eine Rolle? Ich habe den Text geschrieben und ich habe sozusagen die Mischung der Genres, ist hier das musikalische und das Puppenspielgenre, die sich mischen und das Schauspiel, das auch dazu kommt.
Und da habt ihr einen Teil dieser großen Gulliver-Saga gestern gespielt.
Genau, Gullivers Reisen nach Lilliput, das ist der erste Teil des vierteiligen Romans, den haben wir im Hof des Salin-Museums gespielt.
Christoph, du bist Autor, Regisseur und langjähriger Leiter des Puppentheaters Halle und wenn ich das richtig gerechnet habe, dann ist das jetzt schon das zweite große Jubiläum, das du mit diesem Theater verantwortest und zelebrierst. Was ist diesmal anders, neu, besonders beim 70. Jubiläum?
Ich glaube, dass ich zum 40. hierher gekommen bin.
Ja.
Ich glaube, als ich nach Halle kam, hatten die gerade 40. Das weiß ich sogar noch, was da war. Das 50. habe ich gemacht, das 60. und jetzt eben das 70. Und was ist da das Besondere? Es ist immer was Besonderes, so ein Jubiläum zu machen. Wir denken uns ja auch immer was Besonderes aus. Diesmal war es, dass wir Internationales und Regionales verbinden wollten durch eine Geschichte. Dazu haben wir die französische Straßentheatergruppe Place des Jeans Volant nach Halle geholt. Die haben eröffnet mit einer 20 Meter großen, mit Luft und Helium gefüllten, tänzelnden, schwankenden Riesenpuppe, die quasi die Geschichte, die jetzt die Anja inszeniert hat, insofern vorweggenommen hat, als dass wir alle Zuschauer quasi Lilliputaner geworden sind oder Halle war dann quasi Lilliputland. Und dann waren zwei Tage Pause zum Luftholen und Aufräumen und Auskehren. Und gestern waren dann eben die Premieren der vier Teile dieser Swift-Romanerzählung überall in der Stadt. Und diese vier Teile haben die unterschiedlichen Sparten der Bühnenhalle unterstützt, gemacht. Staatskapelle, Ballett, Schauspiel und eben Puppentheater. Wobei bei Ballett, Schauspiel und Puppentheater überall Puppen mitspielen. Ja. Und sich das sozusagen da so ein bisschen zusammenzieht.
Wie kamst du drauf oder wie kamt ihr drauf, dass das alles Open Air stattfinden soll dieses Jahr zum 70.
Das ist eigentlich in der Pandemie geboren. Wir wollten, dass sich viele, viele Menschen versammeln. Viele, viele, tausend Menschen. Es ging uns einfach darum, dass nach dieser ewigen du darfst mit dem nicht auf der Bank sitzen und also zwei Stühle müssen frei bleiben und weiß ich nicht was alles, wollten wir, dass sich viele Menschen zusammenquetschen und alle Theater schauen.
Schon so ein großes Wir.
Ja, sich befreien irgendwie wieder auch. Ich meine, damit, dass die letzte Eindämmungsverordnung ausläuft, ist so eine Pandemie ja nicht wirklich vorbei. Mhm. Sie steckt ja noch in den Körpern und Köpfen.
Ja.
Und irgendwie wollten wir unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Leute zusammenkommen, lachen, staunen.
Und Claudia Luise Bose sitzt hier zu meiner Linken. Du bist seit 2019 Ensemblemitglied hier am Puppentheater Halle. Und eben da auch Hausregisseurin. Zuvor warst du aber Ensemblemitglied am Puppentheater Magdeburg, wo wir uns in einigen Produktionen begegnen durften. Luise, nach der Premiere ist vor der Premiere. Was sind denn gerade eigentlich so Projekte, die du vorbereitest? Und wie hilft eigentlich die Erfahrung als Spielerin bei der Vorbereitung von eigenen Regieprojekten?
Was jetzt wirklich sehr, sehr bald ansteht, ist eine freie Arbeit, die ich machen kann, weil Christoph mich lässt, mit einer Kollegin aus Berlin, Franziska Dittrich, die du ja von den Retrofuturisten kennst.
Ja, sehr bekannt.
Ja, wir haben letzten Sommer einen Projektantrag geschrieben für eine Arbeit über das Erinnern und Vergessen. Unser Titel ist Lethe daheim und wir werden jetzt im Juli auch dank Christoph in Halle proben können, ein paar Wochen, und werden dann im September, Oktober die Arbeit in Berlin fertig machen und damit Premiere haben in der Schaubude am 3. Oktober.
Mhm.
Und parallel dazu bereite ich schon die nächste Inszenierung hier in Halle vor. Und da wir schon Pressekonferenz hatten, darf ich sagen, dass ich die Verwandlung mache im Januar, Februar hier am Puppentheater in Halle. Da habe ich jetzt eine Fassung geschrieben. Christoph ist mein Dramaturg. Der guckt dann da drauf, dann werden wir noch darüber streiten. Also das sind so die Dinge, die in Vorbereitung sind, die Regie betreffend. Und du hast mich gefragt, inwieweit meine Erfahrungen als Spielerin mir da helfen. Ich glaube, in der Vorbereitung nur anteilig, weil man natürlich gerade als Puppenspielerin darüber nachdenkt, einerseits, welche Form entspricht sozusagen der Setzung meiner Inszenierung vielleicht am besten. Welche Ebenen kann ich aufgreifen durch eine bestimmte Puppenform und trägt das dann durch das ganze Stück? Und weil ich Spielerin bin, frage ich mich dann natürlich immer, sobald ich mich für eine Form entschieden habe, wie nett ich zu meinen KollegInnen bin, wenn ich ihnen diese Puppenform überhelfe, ob die da wirklich, also ob das in irgendeiner Form befruchtend ist, ob die da Spielimpulse kriegen oder ob sie halt nur behindert sind und es nicht eine Art der Hinderung ist, über die man gut drüber kann. Also ein Widerstand, der eigentlich inspiriert, so ein Widerstand, wo man nur denkt, es ist alles, es ist zu eng, es ist zu schwer, ich habe Schmerzen, ich habe keinen Bock mehr. Das ist so, dass ich in der Vorbereitung immer mal, auch wenn man über Bühne nachdenkt, darüber nachdenke. Und während der Arbeit versuche ich mich dann immer mal dran zu erinnern, dass es ganz gut ist, den Leuten Zeit zu lassen, weil ich weiß, dass es von innen eben manchmal langsamer geht, als das Gefühl von außen ist, dass es jetzt gehen könnte.
Das Puppentheater Halle wird 70 Jahre alt. Wie würdet ihr, Anja, Christoph und Luise, das Puppentheater Halle jemanden beschreiben, der noch nie davon gehört hat? Was zeichnet diesen Ort aus und das Ensemble?
Ich glaube, ich beschreibe das meistens so, dass es ein kleines Elite-Ensemble ist in einem größeren Zusammenhang, also in der GmbH. Und durch seine besondere Stellung, dass es eine gewisse Überschaubarkeit hat und eine sehr intensive Zusammenarbeit, ist es ein leistungsstarkes, kleines Uhrwerk. Und ich glaube, was Christoph mit seinen SpielerInnen geschaffen hat über die letzten Jahre, ist wie eine Marke. Mhm. Er hat eine Marke eingerichtet. Das Puppentheater Halle ist eine Marke. Und diese Marke heißt, wer hier spielt, gehört zu den Großen der Puppenspielkunst. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man dann da spielt und arbeitet, weil das weiß man schon mal. Wir gehören zu den Besten. Und da der Druck ist groß. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine gewisse Entspanntheit, weil man das ja nicht jedes Mal neu beweisen muss. Das ist, glaube ich, das der Markenkern.
Bist du einverstanden, Christoph?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Und wie viele Personen sind in diesem besten Ensemble?
Acht Spieler, vier weibliche und vier männliche sind als Spieler da. Und dann gibt es sieben Menschen ringsrum, die zur Theaterleitung gehören. Und dann gibt es noch fünf Techniker. Und dann gibt es natürlich einen zentralen Bereich, der für alle Sparten arbeitet und eben auch für uns.
Weil ihr angebunden seid an diesen ganzen
Theaterkomplex. Genau, weil wir Teil dieser großen GmbH sind und das hat viele Nachteile. Es hat aber eben auch viele Vorteile, wenn man sich um diese Vorteile bemüht. Und wir sind innerhalb der Bühnenhalle hoch angesehen. Und das ist insofern schön, weil wir dadurch Dinge tun können, wie jetzt zum Beispiel 70 Jahre, aber nicht nur das. Wir können eben die Staatskapelle bitten, uns für ein Musical die Musik einzuspielen. Und das machen die dann einfach so. Oder wir brauchen Balletttänzer oder. Und die anderen sagen dann nicht, ach nee, sondern die sagen, oh, das ist ja toll, ja, wir wollen das machen.
Das heißt, das Puppentheater als starker Partner einfach in diesem Mehrspartenbund.
Genau.
Super.
Und das, das hat dann schon doch auch Vorteile für uns. Wiewohl Teil dieser großen GmbH zu sein eben auch bedeutet, dass wir nicht auf eine Art wachsen können, wie das beispielsweise Magdeburg konnte, weil es ein eigenständiges Haus ist. Ich glaube, wir hätten die Lobby in der Stadt und auch im Land, aber es gibt halt so einen gewissen Gleichbehandlungsgrundsatz, der jetzt verhindert, dass wir 15 Puppenspieler werden oder weiß ich
nicht. Ah ja, das wäre gerade meine Frage gewesen. Gibt es so eine Vision, wohin ihr wachsen wollen würdet und die Grenzen, die du gern verschieben würdest?
Die ideale Ensemblegröße ist ja 12. Ne? 12 Apostel, nicht umsonst. Bei 12 hat man so, also da kann man sich schon auch Spezialleute leisten und man ist noch so sehr zusammen, dass dieser Ensemblegedanke bestehen bleibt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und doch kann man schon so differenzieren, dass man eben, ich sage jetzt mal, den gesamten Kosmos besetzen könnte, der denkbar ist.
Und das Besondere an euch ist ja auch, dass ihr vorrangig für Erwachsene spielt, richtig? Was ja wahrscheinlich auch ganz viel mit dem Selbstverständnis auch macht.
Das hat sich tatsächlich eben so entwickelt. Mhm. Ne? Das hat was mit der Kontinuität zu tun, die es hier in Halle gibt. Und die gab es ja in Magdeburg auch, was ja auch dazu geführt hat, dass die so gewachsen sind. Hier ist bei uns ist es eben eher eine künstlerische Spielplanentwicklung, die von Kindertheater 95 mit einer Erwachsenenproduktion einmal oder alle zwei Jahre zu Theater im Abendspielplan mit einer Kinderproduktion alle zwei Jahre zu Weihnachten.
Luise, ich dachte gerade so, du bist ja sozusagen Teil dieses Markenkerns im Ensemble. Wie ist denn das Gefühl so aus dem Ensemble heraus, wenn man sozusagen beschreibt, irgendwie das ist das Ensemble in Halle, da spiele ich, da bin ich Teil davon. Was ist zum Beispiel anders, weil du bist ja von Magdeburg nach Halle gewechselt vor einigen Jahren?
Ich finde, wir sind ein Ensemble, das einen hohen Arbeitsethos hat, definitiv. Was an dem Ensemble im Vergleich zu dem in Magdeburg auch tatsächlich nochmal spannend für mich war, war eben einfach, dass die Altersstruktur wirklich eine andere ist als in Magdeburg. Also man wirklich ältere Spielerinnen hat, jüngere. Und in Magdeburg waren wir alle ungefähr in einem Alter. So. Ja. Also das ist schon nochmal eine andere Art, auch an KollegInnen zu wachsen, die schon viel, viel länger im Beruf sind. Die größte Veränderung, was sozusagen die Aufgaben auch angeht, war einfach zum Beispiel, in Magdeburg wurde en suite gespielt. Also jedes Stück im Repertoire kam einmal pro Spielzeit, da hat man dann eine Wiederaufnahme gemacht, dann hat man das 20 Mal am Stück gespielt, dann war das wieder weg, dann kam das nächste. Und ich weiß genau, dass sozusagen dieser Umstand, man geht an ein Haus, an dem man vermutlich an jedem Wochenende etwas anderes spielt, ohne dass es zwingend Proben dafür gibt. Das hat mir Angst gemacht zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe mich mittlerweile reingefunden, aber das war auf jeden Fall eine große Veränderung für mich.
Wir hatten uns gefragt, ihr drei, wann eigentlich eure erste Begegnung war mit diesem Geburtstagskind? Wann ist das Puppentheater Halle in euer Leben gekommen? Und eigentlich auch, wo habt ihr drei euch kennengelernt?
Also ich glaube, bin 1984 das erste Mal ins Puppentheater Halle gekommen. Damals hatte ich mein Chemieanlagenbaustudium hingeschmissen und musste irgendwas tun. Und da bin ich hier alle Theater in Halle abgeklappert und habe gefragt, ob die mich als Bühnentechniker einstellen. Und die haben alle gesagt, nein, nur das Puppentheater hat gesagt, ja. So bin ich zum ersten Mal ins Puppentheater Halle gekommen.
Und dann bist du an die Bosch und hast studiert dort?
Das war dann erst 88, ja. Ich habe dann da 4 Jahre als technischer irgendwas gearbeitet. Und dann habe ich die anderen spielen sehen. Da gab es so ein Festival in Magdeburg alle 2 Jahre. Mhm. Und da habe ich dann Zinnober gesehen und Neubrandenburg und Erfurt und Menzel und so. Und das fand ich so toll, dass ich dachte, ach Mensch, hör mal, dann studiere ich das doch. Und dann habe ich 88 bis 92 studiert, dann war ich 3 Jahre in Erfurt und dann war ich wieder hier.
Ja. Und dann erst im Ensemble oder hast du es direkt übernommen?
Das Haus? Nee, das habe ich dann direkt übernommen. Ab 95 war ich hier künstlerischer Leiter, zwischendurch dann Intendant, dann auch mal Intendant vom Schauspiel und jetzt bin ich wieder hier.
Und dann so alle Jubiläen mitgemacht.
Und alle Jubiläen mitgemacht.
Sehr gut.
Genau.
Anja, wie war das mit dir?
Ich glaube, ich habe schon mal vorher was gesehen auf Festivals. Aber kennengelernt oder hierher gekommen, nach Halle bin ich zum ersten Mal mit Christoph und ich haben parallel inszeniert in Dresden 2009 und teilten eine Theaterwohnung. Und da haben wir uns sehr, sehr, sehr gut verstanden. So gut, dass wir fast seine Premiere verpasst haben, weil wir noch essen gegangen waren vorher. Und dann hat er gesagt, du kannst ja mal bei mir inszenieren, weil ihm auch gefiel, was ich dort machte. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, das kann ich doch gar nicht. Ich komme ja nicht ursprünglich von der Puppe. Und dann hat er gesagt, das machen die dann schon.
Und haben sie es gemacht?
Die haben es gemacht, ja.
War ganz toll.
Ja, aber da durfte ich dann, das war 2012, glaube ich, oder 11, da durfte ich die hässliche Herzogin Margarete Maultasch inszenieren von Feuchtwanger. Und es war so, dass ich sollte erst was anderes machen. Es gab einen anderen Vorschlag und den fand ich so mittel, also eigentlich nicht so toll. Und habe mich da aber natürlich brav durchgelesen und so. Und dann bin ich hierher gefahren, habe ich mir dann ganz, ganz viel angeschaut. Und dann hat Christoph gesagt, ja, aber was willst du denn machen? Und dann habe ich gesagt, die hässliche Herzogin Margarete Maultasch. Und dann hat er gesagt, das ist ein toller Titel, das machen wir. Und dann durfte ich das machen.
Ja. Und seitdem bist du regelmäßig Gast hier im Haus?
Ja, immer mal wieder, kann man so sagen.
Und Luise?
Den ersten Kontakt mit dem Puppentheater hatte ich, glaube ich, wirklich ziemlich genau zur Jahrtausendwende, als ich nach Halle gezogen bin, um hier mein Abi zu machen und habe da so die legendären frühen Inszenierungen am Haus gesehen, das Geheimnis des Alten Waldes, das Bildnis des Dorian Gray und war eben so schockverliebt. Also ich hatte vorher im Schülertheater gespielt, aber mit Puppentheater, das eben diese Art von künstlerischer Qualität auch hat, hatte ich vorher nie zu tun. Und habe dann irgendwie nach dem Abi hier ein Studium begonnen, Judaistik und Islamwissenschaft, war dann in Berlin für ein Praktikum am Jüdischen Museum und kriegte in der Zeit irgendwie mit, dass man Puppenspiel studieren kann in Berlin, kam zurück und war unfassbar unglücklich mit meinem Studium, habe das geschmissen und erst mal ein Jahr dann als Assistentin am Puppentheater gearbeitet.
In Halle.
Genau, 2005, 2006. Und meine allererste Inszenierung war das Dschungelbuch, das hat Christoph inszeniert. Da war ich Regie- und Ausstattungsassistentin. Und ich erinnere mich sehr genau an eine Situation. Lars Frank, der da mitspielte, der hatte so ein weißes Ripp-Unterhemd an und zerriss das immer. Und ich musste das immer nähen zwischen den Proben, also so mit Heftstich, damit er es dann wieder aufreißen kann. Und dann, also ich meine, im Zuschauerraum war es ja dunkel und ich musste aber nebenbei nähen und dann habe ich so einen ganz langen Faden da eingefädelt und Christoph sah das und blickte mich an und meinte, langes Fädchen, faules Mädchen. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ja, aber es ist doch dunkel, ich kann doch nicht mehrmals einen Faden einfädeln. Und dann sagte er einen Satz, den er bis heute immer wieder zu mir sagt, ja, wenn man es mir so gut erklärt, dann verstehe ich es auch. So. Das ist irgendwie sehr hängen geblieben. Und Anja bin ich begegnet vor 2 Jahren, als wir miteinander gearbeitet haben. Da hat sie hier Viel Lärm um nichts inszeniert. Und in der Arbeit war es dann einfach so, für mich Liebe auf den ersten Blick. Also war schön und es war auch jetzt wieder schön mit Anja bei Gulliver.
Lasst uns doch einmal noch mal kurz den Kopf lüften und vor der nächsten Gesprächsrallye-Zwischenetappe uns ein bisschen dehnen und stretchen unserer Speedrunde.
Die Speedrunde, die funktioniert so. Wir beginnen Sätze, die ihr spontan beendet. Spielregel soweit klar?
Ja.
So, ich auch. Okay, dann sage ich sagen wir auf die Plätze, fertig, Hände hoch.
Speedrunde, Antworten aus dem Bauch heraus.
Christoph, mit diesem Tier würde ich gern für einen Tag tauschen.
Ein Panda-Bär.
Luise, dieses Hobby wartet noch auf mich.
Eistauchen.
Ja.
Anja, an einem gemütlichen Sonntag zieht es mich dorthin.
Auf mein Sofa.
Sehr gut.
Das steht wo?
In Mecklenburg. Auf der Wiese.
Oh. Oh, herrliches Sofa. Christoph.
Ja.
Das kann Halle richtig gut.
Feiern.
Luise, auf dem Wasser sehe ich mich in folgendem Gefährt.
Ein Segelboot.
Ja. So gut. Anja, das darf auf keiner Zugfahrt fehlen.
Mein Laptop.
Christoph, kochen oder backen?
Kochen.
Klar, Luise, backen. Mein Wunsch an das Puppentheater Halle.
Dass die Leute uns so treu bleiben, wie sie uns derzeit sind und immer neue hinzukommen und wir weiterhin geiles Theater für und in dieser Stadt machen können.
Halleluja.
Super. Dankeschön.
Vielen Dank für diese Speedrunde und deinen Wunsch als Puppentheater.
Alle haben überlebt.
Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Bravo. Ja, und liebe Leute, so ein Theater steht auch immer auf den Schultern der Menschen, die es machen und vorneweg auf den Ensemble-Schultern. Und um Ensemblearbeit geht es auch in der nächsten Frage und zwar von unserem vorherigen Gast. Der übergibt uns nämlich hier jetzt mal den Gesprächsstaffelstab aus der letzten Folge von Hände hoch.
Dort hatten wir zu Gast Nikolaus Habian. Nikolaus Habian ist Puppenspieler, Puppenbauer, Musiker, Regisseur. Nikolaus hat uns eine Frage mit nach Halle gegeben. Seid ihr bereit dafür? Achtung, dann kommt hier
die Frage des vorherigen Gasts.
Mich würde interessieren, wie findet ihr Nachwuchs bei den Spielerinnen und Spielern? Geht ihr da auf die Suche? Kommen da Bewerbungen oder beides? Und was ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die eine Spielerin, ein Spieler besitzen und mitbringen müsste?
Entweder fahren wir rum und schauen uns Vorstellungen an oder manchmal machen wir auch Ausschreibung und Vorspiel, ganz klassische Sache.
Und ab und an gibt es ja auch Initiativbewerbungen.
Ja, die gibt es auch, ja.
Und was würdet ihr so als wichtige Eigenschaft beschreiben? Wonach scoutet ihr oder wählt ihr aus?
Naja, das kann man gar nicht so genau sagen. Das ist ein bisschen Alchemie, wie Spielplan machen. Irgendwie hat man den Eindruck, der passt zu uns oder die passt zu uns. Man muss natürlich ensemblefähig sein. Mhm. Also irgendwie ist der komplizierte Spagat zu machen, dass jemand solistische Fähigkeiten hat und trotzdem ensembletauglich ist. Also er muss auch Füße spielen wollen und Handreichung machen und muss aber auch von 0 auf 100 eine Hauptrolle spielen können.
Und wie ist das so? Es gibt ja zwei Orte, an denen man das in dieser Republik studieren kann. Habt ihr mehr Bewerbungen?
Das sind Stuttgart und Berlin.
Stuttgart aus Berlin. Oder habt ihr mehr aus Stuttgart? Da gibt es den anderen Studiengang für Figurentheater.
Eigentlich ausschließlich Berlin. Also es sind auch alle unsere Ensemblemitglieder haben in Berlin studiert.
Es gibt da schon eine klare Verbindung, ne? Zu wissen auch.
Es gibt eine klare Verbindung und es ist ja, also ich meine, wie es jetzt ist, weiß ich nicht mehr, weil ich das an der Schule jetzt nicht mehr so verfolgt habe. Aber als ich studiert habe und sicher auch in den 10, 15 Jahren danach, hat Berlin halt mehr fürs Ensemble ausgebildet, als das Stuttgart gemacht hat. Und das ist halt wichtig für uns.
Mir fiel noch ein, weil vorhin ja die Frage nochmal gestellt wurde von Nikolaus Habian, was wichtige Punkte sind bei Menschen, die hier ans Haus kommen. Für mich, also Ensemblefähigkeit, wie Christoph gesagt hat, an allererster Stelle. Aber ich glaube auch, in gewisser Weise Belastbarkeit ist nicht ganz schlecht, weil man eben schon sehr viel arbeitet. Und ich glaube, das ist cool, wenn man das auch möchte. Und was auch nicht zu unterschlagen ist, ist eben, dass man sich klar machen muss, dass man in eine Stadt geht und sich auch, also auch für diese Stadt Theater macht. Das heißt, ich glaube, es ist von Vorteil, da auch Lust drauf zu haben, also die Stadt kennenzulernen, sich darüber im Klaren zu sein, für wen machen wir da eigentlich Theater und damit irgendwie fein zu sein.
Was kann denn eigentlich das Puppentheater Halle in der Stadt? Wie verbindet es sich mit der Stadt?
Es ist einfach so, dass über die vielen, vielen Jahre es einen festen Zuschauerstamm gibt. Und hier in Halle gehört es vielleicht in bestimmten Kreisen zum guten Ton, ins Puppentheater zu gehen. Wir haben den größten Förderverein aller Sparten. Der ist fast doppelt so groß wie der von den anderen. Also wir sind irgendwie mit dieser Stadt gewachsen, so will ich es vielleicht mal sagen. Und das bedeutet, dass die Leute Vertrauen haben. Dass sie Vertrauen haben, ermöglicht uns eben auch, Titel zu machen, die vielleicht nicht so bekannt sind.
Und ihr tragt ja irgendwie auch Halle in die Welt. Ihr macht ja sehr große Gastspielreisen, seid überall auf der Welt unterwegs gewesen. Das spiegelt sich wahrscheinlich auch zurück in die Stadt. Oder das ist etwas, was man wahrnimmt hier, dass so ein Spezialistenensemble tatsächlich für gutes Figurentheater in der Welt steht.
Ja, die Hallenser sind da ganz stolz drauf. Oder sagen wir mal, die Hallenser, die sich für Theater interessieren. Das stimmt schon. Und die Stadt auch. Und möglicherweise auch das Land. Wir hatten ja jetzt hier da so eine Festveranstaltung, wo dann alle darauf verwiesen haben, auch die Kulturstiftung des Bundes, die ja hier in Halle ihren Sitz hat, was natürlich uns auch zugute kommt, denn diese Bundeseinrichtungen müssen immer die Stadt, in der sie sitzen, besonders fördern und da haben wir natürlich Glück.
Nun gibt es ja viele verschiedene Puppenformen und Spielweisen. Nikolaus zum Beispiel arbeitet vorrangig mit der Klappmaulpuppe in seinen Inszenierungen und auch Operninszenierungen übrigens. Ihr habt im Puppentheater Halle etwas etabliert, was man auch irgendwie mittlerweile als Hallenser-Spielweise bezeichnet, obwohl ihr natürlich da auch Mischformen benutzt und alles. Aber generell kennt man Halle viel mit Arbeit mit Vielfüßlern. Vielleicht können wir da nochmal zusammentragen, was hat es damit eigentlich auf sich und wie ist das entstanden über die Zeit? Vielleicht könnt ihr für Leute, die vielleicht noch nicht so sehr erfahren sind mit Puppentheater, noch mal klären, was ist eigentlich dieses Vierfüßler-Ding?
Also man nennt die Vierfüßler, weil sozusagen alle Extremitäten vorhanden sind. Man hat eben zwei Arme, die bespielt werden und zwei Beine. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einer Handpuppe, die eben keine Beine hat.
Und so Großpuppen, die ungefähr so groß
genau,
sind.
Genau, halblebensgroße Puppen, irgendwie zwischen 80 Zentimeter und 1,10 Meter sind die für gewöhnlich. Und im besten Falle werden die halt von drei Leuten gespielt. Also das erstmal zur Spielweise im mechanischen Sinne. Und Christophs Lieblingsthema ist eigentlich die offene Spielweise. Mhm. Und die hat ja was mit Halle zu tun.
Ja, also wir haben uns von Anfang an die Frage gestellt, wie ist das Verhältnis von Puppenspieler zu der Puppe? Und daran experimentieren wir jetzt seit 30 Jahren. Wie können wir dieses Verhältnis immer wieder auf den Stoff, der verhandelt wird, anwenden? Wie können wir den Stoff so aufknacken oder so beleuchten, dass diese unterschiedlichen Ebenen zwischen den Menschen, die die Puppen spielen, und den Puppen, die von den Menschen gespielt werden, thematisieren, strukturieren und so weiter. Wobei wir festgestellt haben, dass immer dann, wenn es emotional wird, wenn es in den Affekt geht, sei es in Leidenschaft, in Wut, in Raserei, dann springt die Handlung von der Puppe auf den Spieler über, dann verliert er die Kontrolle, dann kann er die Puppe nicht mehr führen, dann wird die Form verlassen und dadurch entsteht so eine Art, ich nenne das immer Pseudo-Authentizität. Der Zuschauer hat den Eindruck, die erzählen so leidenschaftlich, die können sie jetzt nicht mehr halten, die können sich jetzt nicht mehr an die Vereinbarung halten, jetzt drehen die alle durch. So fing das an und das ist bis heute so eine interessante Untersuchung, die wir da gemacht haben. Das Tolle an diesem Vierfüßler ist, dass er eben die Vorteile von Marionette und Handpuppe verbindet. Mhm. Das heißt, er ist so elegant wie die Marionette, aber so kraftvoll wie die Handpuppe. Mhm. Und dadurch ist es natürlich ein vollwertiger Darsteller. Und das ist einfach zum Verlieben.
Schöne Beschreibung. Und was ich sehr spannend an dieser Puppenform finde, ist, dass dieses Dienen und Herrschen so ganz klar in dem Ding drinsteht. Also alle dienen der Puppe, drei Spielende dienen der Puppe. Wenn sie aber die Puppe loslassen, hat die Puppe auch keine Macht mehr. Ihr behandelt ja auch sehr viel so Romanadaptionen und ich habe das Gefühl, oder ich verstehe es auch ganz oft so als ein Erkunden von so Seelenleben von Protagonisten. Wir haben gestern zum Beispiel auch in dieser Ballettproduktion eine Doppelung gesehen. Da hat eben der Solotänzer in der Puppe ein Spiegelbild gehabt und hat wie mit diesem Spiegelbild oder mit diesem Seelenpartner gerungen auf eine Art, um dadurch irgendwie andere Dinge rauszubekommen. Und ich habe das Gefühl, da kreist ihr ganz viel drum, was natürlich total spannend ist, wenn es dann in Romane und in so sehr sehr vielschichtige Charaktere in tatsächlich diesen großen Stoffen geht. Also das ist, steckt da ganz viel mit drin.
Ja. Ich habe mich gefragt, Anja, wie ist das für dich als Regisseurin, die von außen immer mal wieder nach Halle kommt? Ist es, also Vierfüßler, ist das obligatorisch? Und arbeitest du außen sozusagen in Produktionen, die du nicht in Halle machst, auch mit Vierfüßlern?
Ich habe die, glaube ich, hier kennengelernt, oder? Ja. Also ihr habt natürlich schon eine Weile das gemacht, aber dieser Quantensprung, ich kannte vom ON natürlich auch Puppen, aber das war eine andere Zeit und eine andere Ästhetik. Und mit Hagen Tilp und Suse Wächter sind zwei PuppenbauerInnen, die sehr lebensähnliche Puppen, die sich auch fein bewegen können, auch in den Handgelenken, in den Ellenbogengelenken, in den Schultergelenken. Das war für mich eine neue Erfahrung. Ich habe dann in Dresden, war ich eine Weile am THG und habe da ganz viel experimentiert mit Schauspiel und Puppenspiel und den Überschneidungen. Habe da auch reines Puppenspiel inszeniert, aber auch im interdisziplinär. Und jetzt an anderen Häusern hab ich nicht so viel mit Vierfüßlern gearbeitet, sondern auch mit anderen Puppenformen. Und auch hier habe ich jetzt sowohl Lärm als auch Gulliver sind keine Vierfüßler.
Also dich dem Prinzip widersetzt?
Ja, also widersetzen würde ich jetzt das mal nicht nennen, sondern eher nach einer Situation gesucht oder eigentlich nach dem gesucht, was Christoph eben so wunderbar beschrieben hat. Wie kann man den Irrsinn, der in einer Geschichte steckt oder mit dem wir uns auseinandersetzen, wie kommen wir in diese Freiheit und welche Puppenform kann uns helfen, das nochmal anders zu übersetzen?
Ja, also es ist kein strenges Prinzip.
Also wir machen auch nicht nur Vierfüßler, wir haben gerade eine sehr erfolglose Stabpuppeninszenierung gemacht.
Mit Spielleiste
ganz ordentlich. Also es ist nicht immer, es ist kein Gesetz.
Um vielleicht auch dieses Erkunden von diesen Gesetzen und wie man vielleicht sie bricht, geht es auch in meiner nächsten Frage. Viele Jahre Ensemblearbeit und unzählige Spielpläne. So ein Theaterhaus oder ein Ensemble versucht auch immer eine Verbindung zu einer Zeit zu halten, ne? So stelle ich mir das vor, in der es verortet ist. Und wie ihr eure kreativen Fühler ausstreckt in so gemeinsamen Schaffensjahren, darüber möchte ich nun mit euch ins Gespräch kommen. Daher stelle ich euch nun
die Frage der Kunstkollegin.
Wie hält man sich frisch in Halle? Wie hält sich ein Ensemble wach? Wie findet ein Haus neue Impulse und mit welchen Themen kommt man als Regie nach Halle?
Wie hält man sich frisch? Durch Gastregisseure, dadurch, dass das Ensemble sich natürlich auch immer mal ändern muss. Also es gibt keine hohe Fluktuation, die Leute bleiben lange hier. Aber sie können auch nicht ewig hier bleiben. Oder sagen wir mal, wir haben ja drei Spieler, die von Anfang an dabei waren.
Aber was heißt von Anfang an? Das ist ja 1960 gegründet worden.
Von Anfang an. Also ich meine, von Anfang an, ich meine ja, sozusagen seit die, ja, ja, stimmt, das ist wohl wahr. Also seit 95 sind die dabei. Ne? Natürlich, die Zeit hat schon dadurch einen Einfluss auf alles Geschehende, weil wir in ihr leben und sie also sozusagen dadurch ja ins Theater getragen wird. Wie wir die Spielpläne machen, das ist echt, weiß ich selber nicht so genau.
So eine Intuition dafür entwickelt.
Ja, irgendwie wissen wir, was zu uns passt und was nicht. Woher wir das wissen, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Und tatsächlich ist es so, wenn der Spielplan dann fertig ist, dann denken also auch Kollegen von außen oder irgendwie so, ja, es ist ein typischer Puppentheater-Halle-Spielplan, aber ich könnte es nicht sagen. Ja.
Naja, und ich meine, bei aller Intuition, die da vorhanden ist nach all diesen Jahren und ne, der Berührung mit dieser Stadt, hast du ja gerade auch sehr uneitel gesagt, passieren dann eben auch Sachen wie mit dieser Stabpuppeninszenierung, wo man eben sagen muss, das war leider ein Flop. Und genauso, also deine Inszenierung aus dieser Spielzeit, Beginn dieser Spielzeit, Mord im Orient Express, du wusstest irgendwie, das wird was, aber dass es so wird, dass uns die Leute über eine Spielzeit halt wirklich die Türen einrennen und wir innerhalb von einer Spielzeit ein Stück 46 Mal spielen und das ohne Weihnachtsspielplan. Also das sind so die zwei Extreme, ne, zwischen denen man sich dann so bewegt. Ja. Und wir hatten einfach irgendwie einen ziemlich guten Spielzeitauftakt und in diese Jubiläumsspielzeit, ja, Aber bis ganz zum Ende steckt man ja nicht drin. Irgendwie ist es ja auch immer ein
bisschen. Ja, zurzeit läuft super. Wir haben fast 100% Auslastung. Die Leute treten uns die Tür ein. Aber das war eben auch nicht immer so. Ne? Letztes Jahr im Frühjahr wollte plötzlich keiner zu uns kommen. Wir waren schon alle sehr verzweifelt.
Oh Gott.
Aber,
weil das aber auch noch nicht gewohnt war.
Nee, das hat es seit 20 Jahren nicht gegeben, ja.
Gibt es eine Praxis als Ensemblemitglied oder Spielerin, die einen irgendwie den Blick öffnet oder so? Oder ist es ein jedes Mal drauf einlassen? Wie würdest du das beschreiben, Luise?
Also ich glaube, das ist natürlich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ich im Speziellen fahre einfach ganz viel. Also ich gucke mir viele Sachen an, anderen Häusern. Mhm. Ich versuche auch mit der Hochschule im Kontakt zu sein irgendwie. Das hat aber auch sicher damit zu tun, dieses Interesse hat begonnen, lange bevor ich irgendwie wusste, dass ich Regie machen werde und lange bevor irgendwie auch nur an den Sternen stand, dass mal Hausregisseurin irgendwann draufsteht. Das heißt, das Interesse hat angefangen, weil es mich einfach interessiert. Aber mittlerweile ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass es eben auch was immer wieder befruchtet und was auch wichtig ist, sich da so ein bisschen Puppentheaterwelt und überhaupt Theaterwelt, so viel es halt möglich ist, reinzuholen. Lustigerweise habe ich mit Anja irgendwie vor ein paar Tagen über diese Frage gesprochen, mit welchen Themen kommt man nach Halle? Und da war eigentlich unser Credo, dass es bitte korrigier mich, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, dass es gar nicht so sehr das ist, dass man sagt, inhaltlich wird hier das verhandelt und das ist inhaltlich der Kern dessen, was in Halle sozusagen stattfinden soll, sondern Anja hat den schönen Satz formuliert, man kommt hierher, um sozusagen das freie und gemeinsame Spiel immer wieder in Inszenierungen kultivieren zu können, wiederfinden zu können. Und ich glaube, das ist auch so ein Kern, wofür man nach Halle kommt.
Aber das finde ich ja total spannenden Ansatz, wenn ihr das so sagt, weil du ja, Anja, als freie Künstlerin auch international unterwegs bist, leitest ja auch ein Theater in Belgien, das Agora-Theater. Wie ist denn der Unterschied in dieser Arbeit, wenn du sagst, also genau dafür kommst du nach Halle? Das findest du unglaublich spannend. Hier findest du es woanders auch oder hat es woanders eine andere Qualität?
Jedes Haus bedarf einer Hinwendung, so würde ich das mal sagen. Jedes Haus ist unterschiedlich, jedes Haus hat andere Gesetzmäßigkeiten und natürlich auch Gemeinsamkeiten, so wie Gruppen immer Gemeinsamkeiten und extreme Unterschiede haben. Und mein kleines Nomadendasein fühlt sich manchmal gebeutelt an, weil es eben immer wieder ein neues Einlassen auf die spezifischen Umstände ist. Und wenn ich an Halle denke, sind da verschiedene Dinge, warum ich richtig gerne hierher komme. Einmal, weil mir die Leitung, also Christoph, vertraut. Vielleicht ist er gar nicht immer meiner Meinung. Aber ich kann so arbeiten, ohne dass ich kontrolliert werde. Natürlich gibt es ein Gespräch oder er schaut sich das mal an, was ich mache. Aber ich fühle mich frei in dem, wie ich zugreife. Und das ist natürlich großzügig. Und deswegen komme ich gerne hierher. Ich komme auch gerne hierher, weil ich finde, Halle ist eine Stadt mit einer ganz hohen Lebensqualität. Mhm. Ich bin hier gerne. Und ich mag dieses Ensemble sehr. Luise hat es vorhin Arbeitsethos genannt. Und man könnte einfach sagen, es gibt eine große Lust, ein großes Begehren, vorzukommen, auf der Bühne zu sein und herauszufinden, was man genau dazu tun kann. Und das würde ich jetzt nicht sagen, dass das an anderen Häusern nicht so ist, aber es ist hier in besonderem Maße vorhanden.
An dieser Stelle öffnen wir die Gesprächsrunde. Diesmal ziehen wir keine Fragen von unseren Studierenden der zeitgenössischen Puppenspielkunst aus der Lostrommel, sondern wir öffnen das Mikrofon für 2 bis 3 Fragen von euch Studierenden hier im Raum. Hier ist das Mikrofon, das stelle ich euch gern zur Verfügung.
Die Frage aus der Studierendenschaft.
Ich bin Judith, ich studiere Lehramt Grundschule. Ich habe jetzt einfach, es war voll schön, euch zuzuhören, ich habe einfach die ganze Zeit, als ihr darüber geredet habt, mir gedacht, habt ihr so eine Puppe, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder irgendwas, so eine Puppe, die euch nicht nach einem Ensuite-Spiel losgelassen hat? Oder die ihr gerne gespielt habt?
Diverse. Also da bin ich ziemlich treulos, um ehrlich zu sein. Es wechselt. Also ich habe immer so lange eine Lieblingspuppe, bis eine kommt, die dann noch eindrücklicher ist.
Aha.
Ja, so ist es. Was soll ich sagen?
Luise, was ist deine letzte Lieblingspuppe? Meine letzte Liebe?
Ja, tatsächlich ist es aus Mord im Orient Express die Hubbard. Also ich spiele da im Prinzip die Strippenzieherin. Und diese Puppe ist einfach großartig. Ich würde sie, wenn ich sie anschaue, mal so auf Anfang, Mitte 50 schätzen. Und sie hat einfach eine wunderbar schräge Frisur und einen sehr verkniffenen Mund. Und man kann mit ihr herrlich garstig sein. So.
Ja, schön, ja. Ja, sehr gut. Okay, habt ihr eine zweite Frage?
Ja, also ich bin Antje Wegener und mich interessiert was ganz Wissenschaftliches. Und zwar im Theater gibt es ja auch mal eine Katharsis. Also die Leute fühlen sich ja definitiv gut, die rennen euch die Tür ein. Wo im Puppentheater genau kommt die Katharsis vor? Wie kriegt ihr das hin?
Naja, die Katharsis ist ja nichts Puppentheater-Spezifisches. Das hängt ja eher an der Form des Dramas, würde ich mal sagen, die heute vielfältig ist. Und es kommt sicher nicht in jeder Theatervorstellung ist die Katharsis das Ziel. Insofern kommt sie auch nicht jedes Mal vor. Und dann gibt es ja jetzt in der ausdifferenzierten Gesellschaft so viele unterschiedliche Gefühlswelten in den Zuschauern, dass der eine geläutert wird und der andere daneben nicht. Also die Puppe ist im Prinzip natürlich genauso wie der Mensch fähig, Gefühle beim Zuschauer auszulösen. Denn die Katharsis funktioniert ja nur, wenn man Empathie empfindet. Und das empfinden die Zuschauer mit der Puppe definitiv. Ich glaube, dass dadurch, dass die Puppen eben keine Mimik haben, sondern der Zuschauer das alles selber imaginiert, einfach nur durch die Art, wie sie ihren Körper bewegt, wie sie spricht, wie der Verlauf der Geschichte ist. Dadurch ist es vielleicht sogar einfacher, mit der Puppe Empathie zu empfinden. Und dann erlebt man im besten Fall den katharsischen Moment, wenn er dann für einen selber passiert.
Dann gehen wir weiter in eine nächste Rubrik. Und zwar geht es um internationale Koproduktionen und Gastspiele. Die waren für das Haus ja eine Zeit lang wichtige Meilensteine. Und darüber würde ich gerne näher mit euch sprechen. Deshalb folgt nun
die Frage des Kulturmanagers.
Wie entwickelt man im Puppentheater internationale Partnerschaften? Und welche Ziele, aber auch welche Herausforderungen sind für euch mit internationalen Koproduktionen und Gastspielen verbunden?
Also die internationalen Koproduktionen haben in der Regel was mit Geld zu tun. Das liegt einfach daran, dass keine andere Nation ein Theatersystem hat wie wir in Deutschland. Ich sage immer, also nur in Deutschland gibt es stehende Heere. Die anderen kaufen sich sozusagen ihre Mannschaften zusammen, je nachdem, was sie planen oder tun. Natürlich gibt es Künstler, die über einen längeren Zeitraum mit bestimmten anderen Künstlern zusammenarbeiten. Unser Haupt internationaler Partner ist Frankreich gewesen über 10, 12 Jahre. Auch weil dort die Puppentheaterszene eben ähnlich oder vielleicht sogar noch lebendiger ist als hier in Deutschland und auch vielfältiger. Aber wir haben dort auch nicht nur mit Puppenspielern gearbeitet. Wir haben zum Beispiel mit Joël Pommerat eine große Produktion gemacht. Der hat überhaupt keine Ahnung von Puppentheater. Aber den hat das sehr interessiert. Und das bedeutet, wenn man jetzt so unterschiedliche Organisationsstrukturen, wie es sie in Deutschland und Frankreich gibt, versucht zusammenzubringen, dann geht das meistens nur mit viel Geld. Und dieses viele Geld muss einem einer geben. Und wenn zum Beispiel 3 Straßenbahnstationen vom Puppentheater entfernt die Kulturstiftung des Bundes sitzt, dann hat man Glück. Und die geben einem vielleicht, wenn man kluge Anträge schreibt, das Geld. Das hat sie hier eben immer wieder getan. Und so konnten wir diese großen Koproduktionen stemmen, die sehr unterschiedlich angenommen wurden und über die wir viel gelernt haben, eben auch, dass man Produktionen für den internationalen Festivalmarkt produzieren kann. Das heißt, die laufen dann gut auf Festivals und in Halle nicht. Also das Hallenser Publikum sagt, nö, ist ja langweilig. Und auf den Festivals werden wir durchgereicht. Bei Giselle Vienne war es vielleicht am heftigsten. Da sind wir wirklich, haben wir über 2 Jahre zwei Ensembles dann gebildet.
Das Bauchrednertreffen
wurde. Ja, eins, das hier gespielt hat und das andere, das um die Welt fuhr. Und das war so viel für dieses Reiseensemble, dass die dann irgendwann auch die Nase voll hatten und gesagt haben, es reicht jetzt.
Luise, hast du in deiner Hallenserzeit schon Erfahrung mit Gastspielen gemacht?
Ich weiß noch, dass als ich anfing 2019, gab es eine Klausurtagung bei Christoph auf dem Land, im Gartenhaus. Und da haben sich sozusagen alle aus dem Puppentheater versammelt. Das war mein erster Tag angestellt, festangestellt am Puppentheaterhalle. Und da hat Christoph eben ziemlich klar formuliert innerhalb dieser zwei Tage, dass diese internationalen Gastspieltätigkeiten, dass eigentlich es dahin geht, dass das zurückgefahren wird, weil der Fokus auf Halle liegen soll, stärker wieder, also auf der Stadt und darauf Theater auch für diese Stadt zu machen. Diese beiden Ensembles, die da eben aufgrund dieser großen internationalen Koproduktion entstanden waren, auch wieder zusammenzuführen so ein bisschen, die Leute wieder ein bisschen mehr anzusiedeln. Also es gab dann eben einige Ensemble-KollegInnen, die sehr kräftig nickten und sagten, ja, wir bleiben jetzt zu Hause. Und das heißt, ich habe Gastspiele gehabt, seit ich hier angestellt bin als Spielerin, aber tatsächlich alle im deutschen Raum. Also ich war noch nicht international unterwegs. Dafür habe ich aber in zwei Arbeiten mitwirken dürfen, die internationale Koproduktion waren. Also ich habe eine Übernahme gehabt von einem Coco Chanel Abend, den hatte Henriette Quade aus den Niederlanden inszeniert. Mhm. Und dann, ich glaube, in meinem zweiten Jahr hier durfte ich mit Ingvild Aspeli von Plexus Polaire, Kompanie Plexus Polaire arbeiten, die viele, viele Leute aus Frankreich mitbrachte, selber Norwegerin ist und mit der haben wir Dracula gemacht. Und es war ein wunderbarer Kauderwelsch-Kontext, in dem Englisch, Französisch, Norwegisch, Deutsch gesprochen wurde, mit einer Arbeit, die auch immer noch im Repertoire ist und die wir sehr, sehr gerne spielen, die fast komplett ohne Sprache auskommt und wirklich Bildertheater im besten Sinne ist.
Was bleibt aus solchen internationalen Begegnungen im Ensemble hängen? Was ist der Mehrwert so für die Spielerinnen dabei?
Na, ich glaube, ganz konkret zum Beispiel bei Dracula war es so, dass wir nochmal eine völlig andere Spielweise wieder geübt haben, ne? Ihr habt das ja vorhin auch benannt, ne? Die Spielweise mit den vier Füßlern, die großen Romanadaptionen. Also Halle ist einfach, ich würde mal sagen, oft sehr sprachlastig. Es gibt diese Vielschichtigkeit der Gedankenwelten, nenne ich das jetzt einfach mal, viel über Sprache sozusagen angeboten. Und in dieser Dracula-Produktion war es eben wirklich so, dass es ging um Körper, es ging um Objekt, es ging um Material und da wirklich nochmal den Puppenkörper, den eigenen Körper auch nochmal stärker von so einem choreografischen Punkt aus zu betrachten. Das war im Prinzip das, was ganz speziell an dieser Arbeit war. Und es ist auch eine Arbeit, die ist wie ein Uhrwerk auch. Also wir sind fünf Leute auf der Bühne und es geht los und man hat das Gefühl, das rattert los und jeder weiß genau, wann es wo, welcher Handgriff zu tun. Und das ist so ein eines dieser Stücke, bei denen man in den Rausch gerät, wenn man das anfängt zu spielen bis zur letzten Minute und dann merkt man erst mal, was man gemacht hat. So.
Und sag mal,
Theater. Verrückt, total verrückt.
kann ich gut nachempfinden, was du damit meinst. Wie ist denn das jetzt? So hält sich deine Theaterleitung an diesen Grundsatz, den ihr besprochen hattet, als du vor, wann war es, 2019 angetreten bist?
Du meinst,
bist,
nicht mehr wegzufahren?
Ja, oder gibt es schon wieder neue Strategien, gibt es neue Ideen? Gibt es nun auf zu neuen Horizonten oder ist wirklich Halle gerade völlig ausreichend und völlig erfüllend?
Oh, ich glaube, da müssen Christoph und ich auch noch so ein bisschen Gespräche führen, wo wir.
Wir haben schon wieder neue Pläne, mehr nach Osteuropa jetzt mal. Aber was ich ja damit sagen will, ist, dass wir jetzt diese großen Koproduktionen, die man so drei Jahre vorbereitet und die auch einen großen logistischen Aufwand haben, was wir jetzt bei diesen 70-Jahr-Feiern wieder gemerkt haben mit Place des Jean Volant, anderthalb Jahre bereitet man das intensiv vor. Da geht es gar nicht nur um Geld, sondern natürlich sozusagen auch wirklich, wie bringt man dann also so ein Ensemble wie Place des Jean Volant, die ja völlig in sich geschlossen sind und alleine auftreten. Und jetzt zwingen wir die plötzlich mit Spielern von hier irgendwas zusammenzumachen. Also Darsteller aus Halle, die Deutsch sprechen, und Plasticien Volant, die nur Französisch sprechen, sollen ein Skript zusammenspielen, dass es einmal in Deutsch und einmal in Französisch gibt, aber der Regisseur mit Headset, der kann nur Französisch und auf französischer Seite und der auf Deutsch auch nur Deutsch. Und das muss man dann irgendwie so zusammenbauen, dass der Zuschauer nicht merkt, dass hier zwei Welten kooperieren oder so. Und das alles kannst du ja nur am Tisch vorbereiten, weil die Puppe aufzupusten kostet 17.000 Euro. Und das kannst du nicht jeden Tag machen, ne? Also das sind so Sachen, da geht wahnsinnig viel Lebenszeit drauf. Und und dann machst du das alles und denkst, und wenn ein Gewitter kommt,
und was ist, wenn der Wetter kommt?
Dann hast du das ja alles umsonst gemacht. Also das ist schon ein hohes Risiko, dass wir da eingehen und
auch ein gutes Maß an Wahnsinn, dass man das überhaupt startet.
Ein gutes Maß an Wahnsinn, und da lässt man Nerven und da zittert man und so und freut sich natürlich dann dementsprechend, wenn es klappt.
Ja.
Das ist natürlich der Lohn dann für all diese Anspannungen, die man da hat, dass, wenn es dann klappt und die 10.000 Leute, die da oder 12.000, die da am Sonntag waren, man sieht, wie kindlich glücklich die sind, dann ist das ein unbeschreiblich tolles Gefühl in dem Moment.
Liebe Leute, bevor wir hier in die letzte Fragerunde einreiten, halten wir noch kurz in der Rubrik inne. Da können wir mal alle so ein Statement in die Mitte hauen. Die nennt sich nämlich Tipps und Tricks. Das Puppentheater Halle hat 70 Jahre lang auch die Puppentheaterszene in Deutschland mitprägen dürfen und internationale Erfolge gefeiert, haben wir gerade gehört. Lasst uns doch mal sammeln, wie macht man eigentlich Erwachsene auf die Puppe aufmerksam? Sind es vielleicht sogar diese großen Veranstaltungen? Wie zieht man dieses erwachsene Publikum an? Ist es dieses Langgewachsene?
Ja,
kannst ja nicht knallauffall einfach machen.
Es ist das Langgewachsene. Es ist natürlich auch, wir sind nicht Berlin. Wir müssen uns nicht in einem solchen Raubtierkäfig beweisen. Wir sind hier natürlich in einer mittelgroßen Stadt mit 250.000 Einwohnern. Hier kann man sich leichter bemerkbar machen. Mhm. Aber ja, es ist am Ende dann so, dass etwas langsam anwächst. Mhm. Wir haben das Publikum abgeholt, meistens im Sommertheater draußen. Da ist die Schwelle für die Leute niedriger. Es ist so angewachsen und dann gibt es eine Inszenierung, bei uns war das Dorian Gray, und dann drehen die Leute plötzlich durch. Und dann hat man so ein, im Kapitalismus sagt man Produkt, ich würde sagen eine Inszenierung, die alle Leute sehen wollen. Wo du hingehst, jeder redet darüber, du hast plötzlich einen Diamant in der Hand, den jeder haben will.
Im Internet würde man sagen, ihr seid viral gegangen.
Ja, so ein Hype.
Über
ja, so
Kontinuität.
Irgendwie. Und das immer mal so eine Inszenierung alle 5 Jahre, wo so eine Stadt sagt, da muss ich hin. Das hält das Verhältnis von Publikum und Theater frisch.
Wir können euch natürlich nicht gehen lassen, ohne dass ihr den Gesprächsstaffelstab in Form einer eigenen Frage an unsere nächsten Gäste weitergegeben habt. Hände hoch reist nämlich in der kommenden Folge zum Festival Figura ins schweizerische Baden. Und dort haben wir die Nominierten für den Grünschnabelpreis vor den Mikros. Ein Förderpreis für junges Figurentheater, der in diesem Jahr zum 11. Mal verliehen wird. Habt ihr eine Frage an die Nominierten des Grünschnabelpreises?
Ja, Anja und ich, wir haben uns besprochen.
Dann kommt hier
die Frage an den nächsten Gast.
Es sind 3 Fragen. Ich fange mal an. Frage 1. Wie kommt die Welt in eure Arbeit?
Wie viel Welt ist drin in eurer Arbeit?
Kann oder muss Theater die Welt verändern? Das war's.
Super,
vielen Dank. Damit geht der Gesprächsstaffelstab auf die Reise.
Er geht auf die Reise und wir sind sehr gespannt, was diese Grünschnabel-Produktionsnominierten zu sagen haben. Wir werden 4 von 5 Gruppen zu Gast haben und das sind quasi die Newcomer in der Szene. Mal gucken, wie viel Welt in deren Arbeiten ist. Ich bin sehr gespannt. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Liebe Anja, liebe Luise, lieber Christoph, liebes Publikum, vielen Dank. Es war super schön gewesen mit euch. Habt ihr eine Spielzeitempfehlung? Im November könnt ihr uns dann hören, diese Folge. Was passiert in der nächsten Spielzeit? Worauf können wir uns freuen?
Es gibt eine Leichenoper zum Anfang. Diese Leichenoper hatte tatsächlich an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin ihre Uraufführung, ihre erste Premiere, Uraufführung heißt es so. Und zwar kurz vor dem Mauerfall noch in der Schnellerstraße auf der großen Heinzbühne. Und die holen wir jetzt wieder raus. Dafür hat nämlich gerade die Staatskapelle das eingespielt. Und das wird die Spielzeiteröffnung. Und dann kommt ein Stück über Caspar David Friedrich.
Und danach arbeiten ich und Anja. Also die Spielzeit wird voll.
Ja.
Was kommt dann? Du machst die Verwandlung und genau. Anja?
Und ich mache, was man von hier aus sehen kann, eine Romanadaption von Marianne Lecky.
Ja, das ist ein spannender Spielplan, den ihr da für uns vorbereitet habt. Wir sehen uns also alle in Halle. Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und einen Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt die Social-Media-Kutsche, hopp, 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 Like.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen und ihr, liebe Studierende, Zuhörende hier im Raum, noch mehr von Puppe wollt, dann kommt zu den Vorspielen und Fundusführungen der Puppe an der Busch. Alle Infos findet ihr auf der Website, den Link dazu gibt's in den Shownotes und dort stehen auch alle Infos für ein Studium der Zeit. Zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch.
Genau, und die Website vom Puppentheater Halle verlinken wir euch auch, ebenso die Seite vom deutschsprachigen Agora-Theater in Belgien. Und schreibt uns gern Wünsche, Feedback, Anregungen etc. nehmen wir gern entgegen per Mail unter presse@hfs-berlin.de, Stichwort Hände hoch.
Teilt, hört weiter und abonniert uns auf Spotify.
Ja, und vielen Dank nochmal an euch, dass wir heute hier bei euch zusammenkommen durften in diesem Seminar. Vielen Dank an euch alle hier, hier mit euch sitzen durften. Und ihr da draußen, macht's gut.
Dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge von Hände hoch.
Können wir das alle einmal zusammen sagen? Dann hören wir uns wieder.
Zur nächsten Folge von
Hände hoch.
Merci.
Vielen Dank, ihr Lieben.
So. Jetzt können wir die Fenster aufmachen.
Super.
Der Laubbläser kann wieder angemacht werden.
Jubiläumsmarathon.